Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Herzlich willkommen. Dies ist die letzte Ausgabe vor der Leipziger Buchmesse. So, diese Pause, diesen Schockmoment, den musste ich euch einfach lassen. Die Diana, meine Mitpodcasterin, lacht. Ich bin Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und Diana Hillebrand ist wieder da. In München sitzt sie und freut
hurra.
Sich.
Hurra, hurra. Ich freue mich, Wolfgang, du hast vollkommen recht. Und stimmt, die Leipziger Buchmesse kommt bald. Und diesmal haben wir uns fest vorgenommen, dass wir am Anfang ankündigen, was wir da eigentlich machen. Was machen wir da, Wolfgang?
Ja, so ein Podcast ist ja in gewisser Weise immer zeitlos. Deswegen seid nicht traurig, wenn die Leipziger Buchmesse schon war. Sie wird ja immer wieder, das ist ja jedes Jahr irgendwie. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, noch relativ zeitnah, dann ist die vom 10. März. Und ja, die Leipziger Buchmesse ist vom 21. bis vom 24. März 2024. Und was machen wir da? Wir sind auf der Bühne.
Genau, live und in Farbe und in echt.
Wir haben es in den anderen Podcast-Folgen am Ende immer gesagt und wir gehen zwar davon aus, dass die meisten von euch das auch zu Ende hören, aber vielleicht ja nicht alle oder sonst wie. Deswegen diesmal sei es gleich am Anfang gesagt. Wir freuen uns riesig, wenn wir euch live dort sehen, treffen, wenn ihr zu unserer Live-Aufzeichnung kommt. Wir nehmen 3 Tage live auf, jeweils eine halbe Stunde vom 22. März bis zum 24. März, also nicht nonstop, sondern immer um 15 Uhr sind wir zu sehen,
in
wer
Halle
in Leipzig
5.
ist, in Halle 5, B700, Bertha 700 ist der Stand dort, wo wir aufnehmen werden. Und da könnt ihr und solltet ihr hinkommen, gerne auch an allen 3 Tagen, wenn ihr mehrmals auf der Messe seid. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr an einem dieser Tage da seid, um 15 Uhr. Und wenn ihr nicht da seid, seid nicht traurig. Wir schneiden das natürlich mit. Wir hoffen, dass technisch alles klappt. Und dann gibt es diese Folge dann zu hören am 7. April, denn das ist die nächste Folge nach der Messe, weil es gibt natürlich auch am 24. an dem Messesonntag eine Folge, die werden wir aber noch vorher aufnehmen, aber die von der Messe selbst, die kriegen wir natürlich am Sonntag nicht mehr hin, da sind wir ja noch auf der Bühne um 15 Uhr, sondern die hört ihr dann 14 Tage später am 7. April. So.
Genau, und wir freuen uns sehr. Wir wissen es ja schon aus dem letzten Jahr, wie schön das ist, euch persönlich zu begegnen. Das habt ihr uns auch zurückgemeldet. Ihr könnt uns dann live Fragen stellen, die wir live beantworten. Ihr könnt uns mal so richtig aus der Ruhe bringen, ehrlich gesagt. Wir lassen uns aber nicht so einfach aus der Ruhe bringen. Wir gestalten sozusagen den Podcast dann mit euren Fragen und unseren Antworten. Und ich werde auch ein paar, heute schon geschrieben, Armbänder mitbringen. Wir haben auch Autogrammkarten. Wolfgang, dann darfst du wieder was unterschreiben, wenn du möchtest.
Ja.
Und freuen uns einfach mit euch auch persönlich ein bisschen zu sprechen, vielleicht ein paar Selfies zu machen, also wir einfach eine gute Zeit zu haben auf der Leipziger Buchmesse und ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen, uns zu besuchen.
Genau. Ich sage natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung, schaut auf literaturcafé.de, da findet ihr auch die weiteren Termine. Ich bin noch mit Autorinnen und Autoren auf der Bühne. Von Elias Hirschel mit seinem großartigen Roman Content, den ich an der Stelle empfehle, bis zu Martin Sonneborn, der EU-Abgeordnete, die Partei. Und ich habe Klaus-Peter Wolf, den Krimi-Autor. Ich habe J.S. Wanda, die Dark Romance schreibt. Markus Heitz ist dabei. Also ja, ich freue mich auf alle diese und bin sehr, sehr gespannt.
Ja, und ihr kommt an Wolfgang nicht vorbei, das merkt ihr schon, ne? Wolfgang wird da großes Programm machen und ich höre mir auch immer das ein oder andere an und finde das sehr, sehr spannend. Und es ist einfach nochmal was anderes, wenn man diesen Autoren, diesen Menschen aus den Büchern dann auch mal persönlich begegnen kann. Das macht wirklich einen riesengroßen Spaß. Leipziger Buchmesse ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Und die Fragestellung in meinen Gesprächen und Interviews ist natürlich immer die auch des Schreibens. Und wie sind die Autoren das geworden, was sie heute sind? Es sind ja bekanntere, von denen man immer glaubt, ja, sie können ja schreiben, was sie wollen. Aber dass sie auch mal klein angefangen haben und so, das vergisst man dann leider. Und deswegen ist es, finde ich, immer spannend, auch mit denen zu sprechen, die zu fragen. Und ja, es gibt einfach so viele spannende Aspekte. Also, wie gesagt, Halle 5, B700, das müsst ihr euch merken, das ist der Ort, da freuen wir uns. Und ja,
genau,
kommt. Und wenn nicht, könnt ihr es halt als Mitschnitt anhören.
So ist es. Und bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, muss ich noch was sagen, Wolfgang. Und zwar möchte ich noch Danke sagen. Und zwar möchte ich an der Stelle auch nochmal unseren Spendern und Spenderinnen danken. Insbesondere auch Martin und Kai-Anne, die nämlich ein Spenden-Abo gemacht haben. Also regelmäßig etwas für unseren Podcast spenden. Aber auch Julia, Nina, Irina und Stefan. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung. Das fließt alles in den Podcast irgendwie rein. Wir machen mal eine Anzeige oder Autogrammkarten oder was wir halt sonst so brauchen. So richtig reich werden wir damit nicht, aber im Herzen reich. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
So wie viele Autorinnen und Autoren davon träumen, irgendwie mal davon leben zu können, träumen wir davon, von diesem Podcast leben zu können. Aber dafür müsst ihr noch spenden. Und deswegen sei der Hinweis, ihr müsst nicht. Ihr wisst, ihr kriegt diesen Podcast nach wie vor umsonst.
Ihr dürft.
Also
ihr dürft.
Kostenlos, nicht umsonst, kostenlos. Alle 14 Tage, immer Sonntag 0 Uhr. Aber ihr dürft. Und wir freuen uns natürlich sehr über eure Spenden, die ihr unter schreibzeug-podcast.de in dem entsprechenden Menüpunkt, da stehen die Infos, ob man es über PayPal oder auch die Kontonummer ist da angegeben. Also wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit hier ein bisschen unterstützt. Vielen, vielen Dank all denen, die auch in der Vergangenheit gespendet haben.
Genau.
Danke.
Muss man auch mal sagen, ist auch ganz wichtig. Und momentan ist das ja überschaubar, deswegen können wir die einzelnen Namen auch immer nennen. Vielleicht haben wir irgendwann so große Listen, dass wir das zeitlich gar nicht mehr schaffen, Wolfgang. Wer weiß.
Aber ich finde es großartig, dass es wirklich zwei Leute gibt, die gesagt haben, sie richten bei PayPal, kann man das machen, so eine Art Dauerauftrag ein, monatlich ein kleiner Betrag. Also das ist schon eine Ehre und das ist wirklich...
Das wissen wir sehr zu schätzen.
Tolle Sache, danke. Euch dafür.
Ja, so, aber damit ihr auch nicht hier sozusagen umsonst zuhört, sondern wir auch endlich was wirklich Wichtiges zu erzählen haben, geht es heute um, eigentlich sind es zwei Themen, ne? Eigentlich haben wir ein Doppelthema heute, Wolfgang.
Was man auch nicht missverstehen sollte, wer natürlich die Folge schon gesehen hat, liest davon Tabus und so weiter. Also wir reden heute nicht über Dinge, über die man nicht schreiben sollte oder so. Nein, das wäre ein bisschen Klick, Klick. Bait in dem Sinne. Nein, es geht uns in dieser Folge einfach um Dinge, von denen wir sagen, man sollte sie als Autorin, als Autor nicht machen oder aufpassen, nicht in irgendwelche Fallen tappen, nicht irgend wichtige Dinge vergessen vor der Veröffentlichung, warum und wie auch immer. Darum soll es heute gehen. Und wir werden da sicherlich, Diana, auch ein paar Dinge nochmal nennen, die wir in der einen oder anderen Folge vielleicht auch schon mal am Rande genannt haben. Aber es war einfach nochmal wichtig, gewisse Dinge zu nennen und zusammenzufassen, von denen wir sagen, Vorsicht. Dann habe ich nochmal wieder Vorsicht gesagt.
Endlich mal wieder Vorsicht. Du hast schon lange nicht mehr Vorsicht gesagt.
Ja, siehst du, deswegen habe ich nur auf diesen Satz hingearbeitet.
Ja, genau. Also Tabus und Missverständnisse. Also ne, es gibt ja auch so Dinge. Es gibt einfach Fragen und Dinge, die begegnen auch mir und sicher auch dir, Wolfgang, immer wieder. Und wir haben uns jetzt vorgestellt, wir machen eine vollgepackte Folge, in der wir einfach diese Dinge mal ansprechen. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das können wir schon versprechen. Ich habe hier eine lange Liste. Wolfgang hat sich auch einiges schon aufgeschrieben. Wir wollen über das sprechen, was ihr uns eigentlich auch immer wieder fragt und wo viele von völlig falschen Dingen ausgehen und wollen das heute mal richtigstellen. Wolfgang, wer fängt an?
Ja, obwohl ich ja auch in meiner Arbeit als jemand, der das Ganze sowieso ja kritisch, also auch Bücher auf Bücher kritisch schaut, aber auch sonst seit jeher da immer ja sagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich würde tatsächlich an der Stelle etwas nennen, von dem ich glaube, oder sag mal so, von dem ich geglaubt habe, das wäre jetzt im Jahre 2024 eigentlich nicht mehr möglich, wo wir solche ja, Wege haben, Autorin und Autor zu werden, über Self-Publishing und über meinetwegen TikTok und Instagram, wenn man sich da eine, in Anführungszeichen, Reichweite aufgebaut hat, dass man zu einem Buchvertrag kommt. Also es gibt genügend Wege mittlerweile, ein Buch zu veröffentlichen. Aber leider nach wie vor gibt es Zuschussverlage. Und ich glaube, dass es mit nach wie vor, das beschäftigt mich seit Jahren, nach wie vor, dass es diese Zuschussverlage noch gibt. Und man hat mir mal gesagt, definier doch mal, du sagst häufig so in Folgen, ja, Vorsicht, bitte nicht zahlen und so. Was hat es damit auf sich? Was sind die Zuschussverlage? Was bedeutet das? Und das ist das Erste, vor dem ich warnen würde.
Ja, habe ich hier auch auf meiner Liste, Wolfgang, weil das auch bei mir immer wieder Thema ist. Und zwar fängt das meistens mit der einfachen Frage an, die mir auch oft gestellt wird: Was hast du denn dafür bezahlt, dass du das Buch veröffentlicht hast? Dann weißt du schon, in welche Richtung es geht, ne?
Genau. Oder ich bekomme zum Beispiel auch Anfragen: Hallo Herr Tischer, ich würde jetzt gerne mein Manuskript veröffentlichen. Drei Verlage interessieren sich dafür, aber die wollen alle sehr viel Geld. Das ist nicht unüblich, dass man mich so, was meinen Sie denn und so weiter. Und das Erste, was ich meinen würde, wenn die Geld wollen, dann sind es keine Verlage.
Genau so
Das
ist
sage
es.
ich in meiner Definition, das ist natürlich meine Meinung, aber die geht dahin schon. Ich kann das auch mal verlinken. Ich habe das ja auch mal recherchiert. Verlag kommt von Vorlegen. Und wir haben es in der Folge über Verlage ja deutlich gesagt, Verlage sind Wirtschaftsunternehmen. Und vielleicht kriegt ihr nicht immer das Honorar, die Vorschüsse, die ihr euch vorstellt. Vielleicht, wenn ihr in der Anthologie teilgenommen habt, kriegt ihr vielleicht da nur so ein Anerkennungshonorar. Vielleicht auch gar nichts. Vielleicht kriegt ihr nur Ruhm und Ehre und 5 Freiexemplare, für die ihr nicht zahlen müsst. Aber nie und in keiner Weise. Und das sage ich wirklich ausschließlich. Es gibt keine Ausnahme, keine sonst irgendwie. Ja, aber wenn, aber doch. Und die haben aber gesagt, nein. Wenn jemand von euch Geld möchte für die Veröffentlichung, entweder direkt Cash per Überweisung als sogenannter Zuschuss oder aber in Form von, du musst dann 30 Autorenexemplare abnehmen, du verpflichtest dich dafür, dann ist das ein versteckter Zuschuss. Also, wenn immer das der Fall ist, dann Finger weg. Ich möchte eigentlich nie mehr die Anfrage bekommen, ein Verlag interessiert sich für mein, aber die wollen zu viel Geld. Die Leute müssen dann sagen, Moment, dann ist das kein Verlag. Dann sind das im schlimmsten Falle, und wir nennen ja keine Namen, schlichtweg Leute, die mit eurer Eitelkeit, eurer Unwissenheit, eurer Naivität Kohle machen wollen.
Genau so ist es. Deswegen habe ich für meine Bücher tatsächlich nichts bezahlt, sondern ich habe immer einen Vorschuss bekommen. Am Anfang war das noch ein bisschen weniger, mit den Jahren ist das mehr geworden, aber ich habe nie etwas dafür bezahlen müssen, dass ich gearbeitet habe, denn ich habe ja geleistet, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe recherchiert. Wenn ein Verlag daran glaubt, dass dieses Buch auf dem Markt eine Chance hat, dann geht er in dieses finanzielle Risiko, weil er davon ausgeht, dass er damit Geld verdient. Und diese Vorschüsse, das muss man ja auch nochmal sagen, die werden ja mit den Verkäufen verrechnet. Das heißt, das, was ich als Vorschuss bekomme, wird erstmal abgezogen und danach bekomme ich Tantieme. Wenn das Buch floppt, muss ich diesen Vorschuss nicht zurückbezahlen. Also, das ist ein finanzielles Risiko, in das die Verlage gehen. Und das machen sie ganz bewusst, weil sie davon ausgehen, dieses Buch wird sich verkaufen. Und darum müssen sie dafür kein Geld verlangen. Das wäre so ähnlich, wie wenn der Schreiner euch dafür bezahlen würde, dass er den Schrank für euch baut. Also, nichts bezahlen.
Ihr zahlt nicht. Natürlich gibt es mittlerweile auch bei etablierten Verlagen Modelle, dass die Geld von einer Stiftung bekommen oder von einem Übersetzerfonds oder sonst wie, die die Publikation unterstützen, aber nicht von euch. Die Zuschussverlage heißen Zuschussverlage, weil man nichtsahnenden Leuten weismacht, ja, das ist ein Buch der Stunde, das sollte jetzt auf dem Markt. Leider sind alle unsere Programmplätze belegt, aber wir könnten da noch einen schaffen, da müssten sie halt ein bisschen zuzahlen, dann können wir das noch schaffen, können wir das noch. Es wird euch irgendwie weisgemacht, dass das sich auch rechnet und dass man da die Chancen sieht und das Buch sollte schon jetzt auf den Markt. Es wird wie immer bei Betrügern und Abzockern mit Druck gearbeitet, mit, ja, ihr solltet euch jetzt entscheiden. Es gibt da auch welche, die werden dermaßen ausfallend und beleidigend. Es wird noch schlimmer, dass dann teilweise auch mit Rechtsanwälten gearbeitet wird. Alles schon erlebt. Ich habe Leute erlebt, die wirklich ihre Memoiren sitzen, die im Altersheim sitzen, keine Kohle mehr hatten. Denen hatte man so ein Ding aufgeschwatzt, die Zahlen ab. Die Angehörigen, die Hinterbliebenen, wollte ich schon sagen. Ja, manchmal auch die Hinterbliebenen und die Angehörigen kriegen das mit und da ist was. Also bitte, bitte zahlt nicht für eine Veröffentlichung. Auch wenn er jetzt sagt, ja, aber wenn, und da ist doch auch, und ich kenne doch auch einen großen Verlag, die nehmen doch. Nein. Seriöse Verlage machen das so nicht. Und wenn man das teilweise, dann ist das, ja, Vorsicht. Also
darf auch Pseudo-Verlag genannt werden, ne? Ganz offiziell gibt es eine Rechtsprechung.
Genau. Vanity Press nennt man das, also sozusagen Eitelkeitspresse nennt man das auch in einem englischen oder amerikanischen Markt. Das heißt, die leben von der Eitelkeit und Unwissenheit. Die versprechen dir, und ich sag dann immer so salopp, ja, gib mir 500 Euro und ich mache dir Komplimente über dein Aussehen, dass du der schönste Mensch bist. Also wie glaubhaft wäre das?
Ja.
Und so ist das auch. Und es wird da auch immer mit großen Namen gearbeitet und mit großen, manchmal auch mit noch nach wie vor, trotz digitaler Online-Welt, mit Hüttenpapier, was wahnsinnig beeindruckend ausschaut, und mit Wappen und sonst wie von angeblich großen Verlagen, Finger weg.
Die sind auch auf der Messe, muss man leider sagen. Und die sehen auch toll aus, sehr seriös. Und die locken, also eigentlich, wenn man liest, wir suchen Autoren, da müsst ihr eigentlich schon sehr vorsichtig sein. Das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, weil Verlage suchen ja keine Autoren, die werden ja überschüttet mit Manuskripten. Das muss euch eigentlich schon sehr skeptisch machen.
Finger weg, wenn das auch auf der Website steht.
Oder in der FAZ oder so, steht auch manchmal in den großen Zeitungen, ne? Wir suchen Autoren, große Anzeigen und so. Finger weg davon.
Ja, also eben.
Aber wir müssen, entschuldige Wolfgang, Das habe ich dich mehrfach unterbrochen, das erregt mich halt so, dieses Thema, weißt du. Wir müssen aber jetzt den Übergang schaffen zum Self-Publishing, weil das ist ja was anderes.
Genau, Das ist jetzt was anderes. Beim Self-Publishing, sage ich jetzt mal, da organisiert man sich ja gewisse Dienstleister. Und natürlich kostet der Druck eines Buches Geld, natürlich kostet gegebenenfalls Marketing, es kostet das Cover-Design Geld, es kostet das meiste sicherlich ein gutes Lektorat auch an Geld, das ist keine Frage. Und auch da sage ich, Vorsicht, dass ihr natürlich nicht durch die Hintertür zum eigenen Zuschussverlag werdet, indem ihr sagt, naja, fürs Marketing, da investiere ich noch was, die haben mir alle erzählt, es sei wichtig, oh, das Cover, das ist doppelt so teuer, sicher doppelt so gut und so weiter. Es gibt seriöse Dienstleister, die für euch drucken, und da kommen noch dazu, und nicht nur drucken, sondern auch mehr machen. Und die kosten natürlich Geld. Und wenn man keinen Verlag im Hintergrund hat, dann muss man natürlich selbst dieses finanzielle Risiko, wobei so würde ich es nicht sehen, tragen. Ich sage immer, auch in meinen Self-Publishing-Seminaren und Webinaren, wenn man für ein Buch Geld ausgibt, dann sollte als Self-Publisher, dann sollte man es natürlich schon mit der großen Vision machen, aber es immer so sehen, wenn das Buch ein Flop wird, dann ist das Geld mal weg und dann ist das auch okay. Dann ist es wie, wenn ich einen Urlaub gebucht habe oder sonst irgendwie Geld ausgegeben habe für mein Hobby. Manche Leute geben ja auch unheimlich viel Geld für ihre Hobbys oder für Autos oder für irgendetwas aus, wo jemand sagt, oh Gott, was brauche ich so ein teures Auto? Mir reicht auch ein günstiges. Ja, manche Leute geben sehr viel Geld aus und die fragen ja auch nicht, lohnt sich das? So sollte man immer herangehen. Rechnet weder durch Versprechungen eines Zuschussverlages noch für euch selbst die Dinge schön mit angeblichen Versprechungen. Und klar, auch bei den Dienstleistern muss man sagen, schaut genau hin. Da gibt es welche, die versprechen euch mehr, manche weniger. Ja, aber es gibt, und wie gesagt, wir nennen bewusst natürlich hier keine Namen, weder im Positiven noch Negativen, aber es gibt seriöse Dienstleister und wählt die, aber schaut, dass ihr das auch im Rahmen haltet.
Ja, und vergleicht einfach die Preise, schaut euch ein bisschen auf den Webseiten um, zum Beispiel auf der Webseite von der Self-Publisher, wo die Leute auch miteinander reden, ihre Erfahrungen teilen mit einzelnen Dienstleistern, wo man Cover machen kann, wo man Lektorate kriegt. Also man kann sich da schon Überblick verschaffen, sollte man auch tun, bevor man so ein Geschäft letztendlich abschließt. Aber ihr habt natürlich alles transparent vor Augen. Ihr wisst natürlich genau, was ihr beauftragt und was ihr dafür bezahlt. Das ist der Unterschied zu den Zuschussverlagen, die euch ja viel versprechen und dann wenig halten, da habt ihr es ja in der Hand. Und deswegen ist es wirklich was anderes. Und das muss man unbedingt so sagen. Es war ja streng genommen noch nie so einfach zu veröffentlichen. Also es gibt diesen Weg über die Verlage. Es gibt inzwischen sehr viele Möglichkeiten, das im Self-Publishing zu machen. Manche entscheiden sich auch ganz bewusst dafür, weil sie sagen, ich will das einfach selber machen. Ich weiß genau, was ich tue. Und ihr habt also alle Möglichkeiten, da wirklich was zu machen. Eigentlich braucht ihr gar keine Zuschussverlage.
Deswegen wundert es mich, dass leider manche Leute, die sagen,
klingt halt gut,
die trotzdem immer noch aktiv sind, das klingt halt gut, leider.
Ja.
Deswegen hatte ich eingangs auch gesagt, ich hätte gedacht, dass im Jahre 2024 das obsolet ist. Und in dem Zusammenhang muss man auch nochmal sagen, das höre ich auch hin und wieder, wenn ich entsprechende Self-Publishing-Dienstleister empfehle, dass die Leute dann sagen, boah, da wird mein Buch aber ganz schön teuer. Mal abgesehen davon, dass Bücher generell in den letzten Jahren natürlich auch teurer geworden sind, darf man diese Preise bitte nicht vergleichen, wenn ihr in eine Druckerei geht oder die entsprechenden Websites, die es ja auch im Internet gibt, Digitaldruck und so weiter, die drucken euch auch eine relativ hohe Auflage, wo dann das einzelne Buch im Druck lächerlich wenig Geld kostet. Aber was nützen euch, ich sag mal, 1000 Exemplare, die ihr drucken lasst, wenn ihr da keine Anbindung habt, wenn keine Buchhandlung dieser Welt irgendwie das Ding findet, wenn man euch zwar sagt, ja, ihr müsst es im Verzeichnis der lieferbaren Bücher eintragen, das sagt auch das Verzeichnis der lieferbaren Bücher, dass das gut wäre, aber die Buchhändlerinnen und Buchhändler schauen in erster Linie in ihre Großhandelskataloge, da muss das drin sein und so weiter und so fort. Das heißt, ganz wichtig, vergleicht bitte nicht die Preise einer Druckerei mit den Preisen von Print-on-Demand-Dienstleistern. Mhm. Die drucken zum einen bei dem Exemplar 1 und da gibt es eine ganze Reihe, die schreiben die Rechnungen, die gewähren dem Buchhandel entsprechend Rabatt. Da kann der Buchhandel auch die Bücher zurückschicken. Das ist so ganz wichtig im Buchhandel, das sogenannte Remissionsrecht und so weiter. Das heißt, auch wenn man nicht bezahlt wird und so weiter, die machen das Ganze inkasso und. Also da hängt einiges mit dran, was weit über dem ist, was eine Druckerei macht. Eine Druckerei druckt nun mal eure Exemplare recht günstig. Das machen die auch, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Was da eben auch Geld kostet, ist das Drumherum. Die optimale Anbindung an die Infrastruktur des Buchhandels, die ist wichtig.
So, jetzt haben wir das erste Thema so fett hier ausgebreitet. Ich schaue entsetzt auf die Uhr, Wolfgang. Vielleicht müssen wir 2 Folgen machen, wer weiß. Lass uns zu einem nächsten Thema gehen. Mensch, wir haben uns hier so ein bisschen festgebissen.
Nimm mal jetzt ganz was anderes.
Ich nehme was ganz anderes. Und was mir jetzt letzte Woche wieder aufgefallen ist, ist, dass jemand einen Zeitungsartikel gepostet hat auf Facebook. Fett. Zeitungsartikel von der Süddeutschen Zeitung. Und ich weiß, ich habe das schon ganz oft gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, ihr dürft das nicht. Es kann gut gehen, es kann aber auch schlecht gehen. Man muss für solche Artikel muss man bezahlen, man muss eine Lizenz normalerweise bezahlen. Man kann nicht einfach Zeitungsartikel von Zeitungen posten oder Abschnitte aus Büchern. Man verletzt damit das Urheberrecht und die Zeitungen lassen sich das bezahlen. Ich weiß nicht, Wolfgang, warum das immer wieder alle machen. Ich habe diejenige sogar angeschrieben, ich habe gesagt, mach das nicht. Da steht sogar unten der Lizenzbutton. Wenn Sie diesen Artikel nutzen wollen, dann müssen Sie hier zahlen. Interessiert die Leute nicht.
Also man kann natürlich verlinken, das ist klar.
Das wollte ich sagen, ne?
Aber auch, und nicht nur bei Facebook, sondern auch auf Websites sehe ich es genauso immer wieder. Die Leute freuen sich, die Leute haben so einen Pressespiegel, das schreibt die Presse über mich, da gab es einen Bericht über meine Lesung, da gab es eine Rezension und so weiter und so weiter. Und für manche ist das absurd, die sagen, Moment mal, die schreiben doch über mich.
Ja.
Und da kann ich ja wohl diesen Artikel, ohne mich gäbe sozusagen diesen Artikel gar nicht. Aber das ist falsch gedacht. Auch da hat ein Redakteur oder freie Mitarbeiterin oder sonst wie das geschrieben. Und das ist deren Urheberrecht. Und in der Regel haben aber die Redakteure dann wiederum die Nutzungsrechte an die Zeitung oder den Zeitungsverlag abgetreten. Die dann verkaufen, du hast es gerade gesagt.
Ja.
Also ihr könnt zum Beispiel auch mal gucken, da gibt es meistens so einen Button bei der FAZ oder sonst wie, wo es heißt, Sie wollen diesen Artikel verwenden, dann klicken Sie hier.
So ist es.
Dann stehen meistens keine Preise, sondern heißt, wir machen Ihnen ein Angebot.
Ja.
Denn da hängt es davon ab, wo und wie will man das verwenden.
Ja.
Aber das ist vor allen Dingen natürlich die Gefahr der Abmahnung, dass ihr dann, wenn man euch Böses will, euch abmahnen kann, dass ihr unerlaubt einen Artikel einer kleineren oder größeren Zeitung veröffentlicht habt als Bild oder PDF oder wie auch immer.
Hm.
Das ist so nicht zulässig. Ihr müsst die Erlaubnis haben. Manche Zeitungen geben die euch vielleicht, aber ihr solltet die wirklich haben.
Ja.
Und zwar meistens die der Zeitung. Ich erlebe auch, dass manchmal Redakteure oder so okay sagen. Das muss man dann immer gucken. Die wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie mit diesem Artikel die Nutzungsrechte eigentlich abgetreten haben und selber gar nicht mehr entscheiden können, ob Dritte das verwenden dürfen. Also ja, das ist auch ganz wichtig. dass man das nicht darf. Und in dem Zusammenhang, Diana, du hast auch gesagt, mit Zitaten natürlich genau das Gleiche. Mhm. Und wir sind bei Missverständnissen. Es schwirren immer jedes Mal, egal wie, höre ich in meinen Self-Publishing-Webinaren, da kommt jemand und sagt, ja, aber, und da gibt es doch das Zitatrecht und da wird doch auch, und aber das ist alles in einem gewissen Kontext und das ist genau geregelt. Die meisten Zitate in belletristischen Werken, über die wir hier meistens reden, sind nicht irgendwie durch das Zitatrecht abgedeckt. Und das gilt auch für Songs, das gilt für Gedichte, wenn die Autorinnen und Autoren nicht 70 Jahre tot sind. Das gilt also für alles. Dann braucht ihr da das Okay. Und wie gesagt, Missverständnis, manchmal schwirren, ja, aber man darf doch bis zu 3 Sätze oder sonst wie. Nein, Finger weg.
Ja. Sogar die Bibel, nicht mal die Bibel darf man einfach so zitieren.
Ja, kommt drauf an. Da kommt es ja natürlich wieder drauf an, welche Textvariante es ist. Aber die neuesten Überarbeitungen und Übersetzungen sind auch da wiederum urheberrechtlich geschützt. Ihr dürft nur den Original-Luther-Text, aber bitte den Original. Wenn das schon wieder bearbeitet ist,
sieht schon wieder anders aus.
Dann ist schon wieder anders.
Da ich ja mal lange in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, kenne ich diese Anwälte, diese Abmahnanwälte, die haben übrigens nicht den besten Ruf. Es gibt tatsächlich eine Kategorie von Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben, nur diese Abmahnungen zu machen. Die durchforsten wirklich alles Mögliche und mahnen ab und verdienen damit ihr Geld. Und gar nicht schlecht, glaube ich. Und deswegen bin ich persönlich da super vorsichtig. Was ihr machen könnt, das habe ich derjenigen auch gesagt, die meisten Artikel sind ja verlinkt. Und ihr könnt natürlich diesen Link reinsetzen. Und wenn man den reinsetzt, kommt übrigens häufig so ein kleines Bildchen dazu, ja, automatisch. Und dann können die Leute den Link aufmachen, dann sind sie auf der Seite der Zeitung und können diesen Artikel lesen. Und es gibt keine Ausnahmen. Ansonsten müsst ihr eine Lizenz bezahlen, habe ich schon mal gemacht. Ich hatte vor Jahren einen Riesenartikel über ein Kinderbuch in der Süddeutschen. Es war mein erstes Buch. Ich war stolz wie Otto. Und da habe ich tatsächlich mal so eine Lizenz gekauft. Das war auch gar nicht so abartig teuer. Aber dann darf man die für eine bestimmte Zeit, ich glaube es war ein Jahr oder sowas, durfte ich diesen Artikel dann auf der Webseite zeigen. Kann man ja auch mal machen, wenn man das möchte.
Aber man muss da vorsichtig sein. Ich kenne das auch als Herausgeber einer Website, dass mir zum Beispiel auch bei Fotos Verlage sagen, ja, das Bild der Autorin können Sie im Rahmen der Berichterstattung verwenden. Mhm. Und dann frage ich schon mal nach, ja, wirklich zeitlich unbegrenzt oder sonst wie. Dann sagen die, nee, da haben wir das bis zum so und so vielten. Und dann sage ich mir, also was im Internet ist und heutzutage weiß man gar nicht mehr, man lädt das irgendwie mit WordPress hoch und da wird eine Kopie nochmal und eine kleinere Variante des Bildes angelegt, die tatsächlich verlinkt ist, aber die größere liegt dann noch irgendwo und man darf sich nicht täuschen. Gerade diese, ja, teilweise auch Bildagenturen arbeiten eben mit entsprechenden Bots, die das Internet durchkämmen auf solche Artikel, Beiträge. Hm. Das wird vollkommen automatisiert und das wird dann auch automatisiert abgemahnt. Deswegen vorsichtig nach wie vor, muss man leider auch da immer wieder sagen, nach wie vor immer noch ein großes Missverständnis, was die Verwendung von Zitaten angeht und urheberrechtlich geschütztem Material, egal ob Bilder, ob Musik, ob Texte.
Genau, so. Wieder schönes Thema abgehakt, Wolfgang. Möchtest du das nächste sagen von deiner Liste?
Ja, wir können das eine nennen, weil wir ja 14 Tage vor der Messe sind. Was wir auch immer und was du, Diana, immer wieder nennst, das würde ich jetzt mal sagen, mit seinem Manuskript zur Messe gehen und zu den Verlagen gehen und dann sagen, Huhu. Hey, wir haben so einen Podcast gehört, die haben gesagt, wir sollen so seriöse Fragen. Sind Sie ein seriöser Verlag? Oh ja, hier ist mein Manuskript.
Also, ja, genau, ja. Gute Idee. Da geistert ja immer diese Geschichte rum, ne? Dass es früher, oder vielleicht gibt es das auch immer noch, hinten in den Hinterräumen Schredder gab und dass diese Manuskripte sofort in den Schredder gewandert sind, weil die können das ja gar nicht mitnehmen, ne? Die können das ja gar nicht schleppen. Also es ist einfach auch organisatorisch gar nicht möglich und niemand hat auf der Messe Zeit, ein Manuskript zu lesen. Also das könnt ihr euch wirklich sparen, das macht man auch nicht, ja?
Und in der Regel sind die Lektorinnen und Lektoren auch gar nicht am Stand, sondern irgendwelche Vertriebsmitarbeiter,
ja,
und denen ist relativ egal.
Und wenn sie da sind, dann verraten sie das nicht. Die sagen nicht, dass sie Lektoren, die sind alle inkognito da. Die sagen auf keinen Fall, dass sie Lektoren sind. Die wissen auch warum, weil die werden ja belagert dann. Also ich kenne schon ein paar Lektoren, die auf der Messe sind, aber die würden das nie verraten. Also insofern, das ist der falsche Moment, da mit seiner Schubkarre anzurücken und da die Manuskripte zu verteilen. Das ist auch nicht so gut, kurz vor der Messe das an die Verlage zu schicken, weil da sind die wirklich sehr beschäftigt, sondern das macht man wirklich auf dem üblichen Weg. Man schickt eine Leseprobe, eine Vita, ein Exposé an den Verlag. Man kann vielleicht mal einen Termin ausmachen, um sich mal persönlich kennenzulernen. Das geht schon. Man kann ins Gespräch kommen. Man kann sich anschauen, was hat der Verlag für ein aktuelles Programm? Wie sind die Leute so drauf? Wie sieht dieser Stand aus? Da geht ganz viel. Aber was nicht geht, ist, dass ihr euer Manuskripte abgebt. Das macht man einfach nicht.
Da verweisen wir auf die Folge 20, wer sie noch nicht gehört hat, Verlagssuche, ja, wo wir das so ein bisschen auch nochmal durchleuchtet haben, wo wir das, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatten. Und vielleicht ist ja auch noch nach wie vor eines der größten Missverständnisse, einfach so etwas an Verlag zu schreiben, sei es noch so ausgearbeitet mit Exposé und die Leseprobe und so weiter. Die unverlangte Einsendung, ich würde sagen, ist nicht tabu in dem Sinne, aber es ist ja nach wie vor ein großes Missverständnis, dass Verlagsverträge darüber zustande kommen. Das ist ein marginaler Bruchteil. Literaturagenturen werden immer, immer wichtiger. Das heißt, selbst ohne vorherigen Kontakt, ohne irgendwie Netzwerkaufbau, das unverlangt eingesandte Manuskript an einen Verlag, das wird meistens nichts. Das ist auch noch so ein Missverständnis, dass das ein geeigneter Weg sei, zu veröffentlichen.
Ja, also ich weiß aus einem Gespräch vor vielen Jahren mit DTV, dass die gesagt haben, sie kriegen im Jahr so 8000 unverlangte Manuskripte, die sie durchaus auch anschauen, zumindest kurz anschauen. Aber meistens wird kein einziges davon genommen. Ja, das ist einfach so eine Realität, der man sich auch stellen muss. Das meiste geht über die Agenturen. Jetzt kann man schon, so ein bisschen muss ich es einschränken, weil ich ja selber meinen ersten Verlag so gefunden habe. Also kleinere Verlage, besondere Themen, da kann das schon mal funktionieren, aber es wird immer weniger. Selbst die kleinen Verlage kriegen extrem viel.
Ja, ja. Und ich will ja nicht zu nahe treten, Diana, aber das ist ja auch schon eine Weile her und es hat sich dann durchaus gewandelt, wo und wie Verlage nach Autorinnen und Autoren suchen. Und wenn da manche auch sagen, oh, da hier, da nehmen die wieder so einen Influencer, der auf Instagram so und so viele Follower hat oder sonst wie und lassen dem ein Buch schreiben. Ja, es sind immer Wirtschaftsunternehmen. Ja. Wobei eines der großen Tabus ist dann dieses Jahr aber, wenn ihr sowas schreibt, was wir jetzt hier auch sagen, zum Glück könnt ihr an der Stelle nicht unbedingt reinrufen, aber wenn ihr das auf Facebook zum Beispiel schreibt, unverlangte Manuskripte sind nichts. Wenn ihr schreibt, oh, auf keinen Fall solltet ihr bei Verlagen, die sich so nennen, die Geld von euch wollen. Es gibt immer einen oder eine, die sagen wird, ja, aber. Das stimmt nicht. Ich kenne einen Fall, da war das so und da hat das wirklich und auch und so weiter und so weiter. Bitte folgt nicht dieser einen Stimme. Es wird immer irgendwo eine geben, die sagt, na, das ist aber so nicht ganz richtig, da gab es schon mal.
Ja.
Folgt nicht, das ist das Tabu, folgt nicht diesen Leuten, schöpft nicht Hoffnung, dass euch, was weiß ich, 30 Leute sagen, nee, solltest du nicht tun. Und dann kommt einer und sagt, nee, aber ich kenne den Fall und der ist jetzt heute der wahnsinnig meistverkaufte und Goethe hat ja auch schon als Zuschussverleger angefangen. Mein Gott, das war Goethe, auch da sind... Ich will Goethe auch nicht zu nahe zu treten, aber der ist nur mal ein paar Jahre tot. Sind andere Zeiten.
Ja.
Bitte glaubt auch nicht diesen Beispielen, wenn irgendjemand sagt, ja, aber da gab's doch. Und deswegen die Diana und der Wolfgang, die haben da gesagt, aber ich kenne jemanden, der hat. Das ist nun mal die große Ausnahme und der solltet ihr nicht unbedingt nachfolgen.
Ja, geht einfach den üblichen Weg, ja, der übliche Weg ist eben über Agenturen oder wenn Verlage tatsächlich auf ihrer Webseite stehen haben, sie sind interessiert an Manuskripten, was ich glaube ich schon lange nicht mehr gelesen habe, außer bei Zuschussverlagen, dann kann man das machen. Und daran schließt sich eigentlich das nächste Tabu an. Und zwar glauben manche Leute, weil sie eine unglaublich tolle, großartige, fantastische Idee haben, reicht das, dass ein Verlag sagt, hurra, Und ich war mal mit einer Gruppe in einem Verlag und da wurde genau die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich eine unglaublich großartige, tolle Idee habe, aber ich habe große Probleme mit der deutschen Sprache, ich mache viele Rechtschreibfehler, ich bin da nicht so sicher, eigentlich kann ich auch nicht so richtig gut schreiben, aber die Idee ist fantastisch. Und die Antwort dieser Lektorin, es war eine Lektorin in Belletristik, die hat gesagt, das geht nicht. Wir können so ein Manuskript nicht annehmen, weil wir haben nicht die Zeit und die Kapazitäten, diesen Text in Ordnung zu bringen. Es reicht also nicht nur die großartige, gute Idee, sondern man muss auch so ein bisschen dieses Handwerk beherrschen. Also gebt euch Mühe mit der Sprache, mit der Zeichensetzung. Das ist euer Handwerkszeug. Es gibt inzwischen auch genug Programme, die euch da unterstützen können. Das gehört alles zusammen. Man muss einen möglichst fehlerfreien Text abliefern mit einem richtig tollen Buch, mit einem ausgereiften Buch, dann hat man auch eine Chance.
In der Bücherwelt zählen Ideen nicht viel.
Ja.
Weil klar, es gibt immer so Bücher, die sind vermeintlich, dass man denkt, oh ja, aber boah, das hätte ich aber auch können. Also das, die Idee hatte ich auch schon. Es geht nicht um die Ideen. Ideen sind ja interessanterweise auch nicht zu schützen urheberrechtlich.
Ja. Ja.
Deswegen solltet ihr vielleicht, wenn ihr wirklich eine wahnsinnig gute Idee habt, die nicht auch unbedingt rausposaunen in den sozialen Netzwerken, weil diese Idee kann euch jemand klauen und dann könnt ihr nicht sagen, aber die Idee hatte ich zuerst. Ideen sind so nicht geschützt. Aber natürlich, es geht immer um die Umsetzung. Wie in vielen Punkten, es ist immer die Frage, wie ist es gemacht? Wie ist die Idee umgesetzt? Und darum geht es. Und deswegen, du hast es gerade am Rande erwähnt, aber ich würde es auch noch als großes Missverständnis zu sagen, Rechtschreibung ist egal. Ich habe da jetzt so oft Korrektur gelesen. Ich weiß, da sind noch viele Fehler drin. Aber jetzt muss es irgendwann mal raus.
Mhm.
Wenn ihr zu wenig Anspruch an eure Arbeit habt, wenn ihr nicht wirklich akribisch darauf achtet, dass niemand ist perfekt, aber dass so gut wie keine Rechtschreibfehler drin sind, dass ihr auch sonst alles in der Formatierung und so weiter, Normseiten oder was auch immer ihr wählt, dass das dem entspricht, was man erwartet, dass ihr da auch selbst einen Anspruch an euch habt, das ist sehr wichtig. Dieser alte Spruch, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Oh, wenn ich das lese, wenn ich auch lese, oh, ich habe eine ganz bewegende Familiengeschichte geschrieben, da haben mir die Leute gesagt, und dazu kommen wir gleich, da hat mir meine Mutter gesagt, das sei echt so toll und mein Deutsch ist noch nicht so gut oder sonst irgendwie, oder, aber ich habe es trotzdem. Nein, nein, das wird nichts werden. Die Verlage müssen zu viel Geld investieren, das zu korrigieren, zu lektorieren. Und das ist heute auch da wieder. Heute mehr denn je, dass die Verlage, nee, das können wir nicht investieren, ist leider so. Es sollte von der Form her, vom Inhalt her entsprechend perfekt sein. Und die Familienbeurteilung wäre dann so mein nächster Punkt des großen Tabus. Haben wir auch immer wieder.
Ja,
das ist verbunden mit einer falschen Selbsteinschätzung. Das kann man gleich auch nochmal näher ausführen. Aber nichts ist so schlimm wie eine positive Beurteilung aus eurem Familien- oder Freundesumfeld, weil ihr da in der Regel einen falschen Eindruck eurer eigenen Arbeit bekommt. Weil ihr von Menschen gelobt werdet, die es wahnsinnig toll finden, dass ihr in der Lage seid, 200 Seiten zu schreiben, eine Geschichte auf 200 Seiten aufzuschreiben, weil die Leute in ihrem Alltag am Tag keine 3 Sätze schreiben, weil sie das beeindruckend finden, weil sie, keine Ahnung, und dann kommt das übliche, boah, das solltest du mal an einem Verlag anbieten und veröffentlichen. Und dann schließt sich der Kreis, in dieser Naivität landen die Leute dann bei Zuschussverlagen und so weiter und so weiter. Das heißt, die positive Familienbeurteilung ist leider sehr häufig, ja, der Keim für vieles Unglück und was dann passiert. Das ist ein großes Missverständnis. Glaubt nicht Leuten aus eurem familiären, persönlichen Umfeld, die sagen, das ist wahnsinnig toll und ich habe nie was Besseres gelesen und ich lese ja eigentlich keine Krimis, aber das war echt Wahnsinn und das solltest du mal an einen Verlag schicken. Und wenn man die Leute fragt, dann haben sie selber die letzten 10 Jahre ein halbes Buch mal gelesen und dann war es ihnen zu anstrengend. Das ist keine qualifizierte Bewertung. Und bei Verlagen, wenn da drin steht, selbst mein Mann, der sonst nie oder irgendwie, dann ist das schon so ein Satz. Ich kenne den auch, wenn ich den Satz so schon habe, dann weiß ich, oh je, das ist keine qualifizierte Beurteilung.
Ja, das sollte man einfach auch rauslassen, weil das eben auch sehr persönlich ist. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch bei der Familie mal nachfragen kann. Manche sind ja sogar sehr kritisch, kann ja auch sein, Wolfgang, ne, dass das Familienmitglied überkritisch ist. Aber das ist auf jeden Fall keine neutrale Meinung und deswegen ist das wenig wert. Dann sucht euch lieber eine Schreibgruppe mit Leuten, die auch schreiben, tauscht eure Texte aus, sucht euch Testleser aus verschiedenen Bereichen von Leuten, die dieses Genre eben auch lesen, die euch eine Rückmeldung geben können, wenn ihr das wollt. Da habt ihr wesentlich mehr davon.
Und ich habe gesagt, falsche Selbsteinschätzung, also in dem Fall, dass man glaubt, der eigene Text sei besser als tatsächlich Profis ihn für gut halten. Und umgekehrt gilt das aber natürlich genauso. Man sollte sich natürlich auch da durchaus mal Leute holen, die dann auch ein positives Feedback geben. Eben meistens Profis, eine Lektorin oder eine freie Lektorin oder sonst wie.
Ja.
Hatten wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Das ist wichtig, denn wenn man natürlich zu wenig Selbstwertgefühl hat, also wenn die Selbsteinschätzung unter dem Können ist, ist das natürlich genauso fatal, dass man dann sagt, ja, aber ich weiß nicht und ich muss nochmal und nochmal die fünfte Überarbeitung. Wobei ich ehrlich gesagt das natürlich noch ganz gut sehen würde. Schlimmer ist natürlich, wenn man selbst das eigene Können überschätzt. Aber trotzdem ist das natürlich auch etwas, was man nicht machen sollte, so ein gewisses Tabu, dass man auch ein bisschen das eigene Licht immer zu sehr unter den Scheffel stellt, um mal diese Phrase rauszuhauen.
Es ist natürlich schwer, ne? Es ist mit einer der schwersten Sachen, sich selbst da einzuschätzen, selber zu wissen, wo man steht. Ich kann mich daran erinnern, wie das bei mir war. Ich habe mich ja damals dann einer Schreibgruppe angeschlossen, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was ich da eigentlich mache, ob das jetzt für andere gut ist oder nicht gut ist und was ich richtig und was ich falsch mache. Also ich habe damals den Weg einer Schreibgruppe gesucht und da einfach über die anderen und die Texte und die Textgespräche habe ich da ganz viel Erfahrung gemacht und habe zum Glück damals auch nicht versucht zu veröffentlichen, weil es war alles nichts, ne? Das war alles nicht gut. Aber da muss man eben so ein bisschen reinkommen in diese ganze Branche, in das Lesen, in die Bücherwelt und dann kann man das irgendwann auch ein bisschen besser einschätzen. Was haben wir als nächstes, Wolfgang? Du hast eigentlich schon noch was gesagt, was wir noch nennen sollten, und zwar die Normseite. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinen Schreibkursen ist es immer noch so, dass es viele Leute gibt, die da noch nie was von gehört haben. Ich teile immer noch den Zettel aus, dann hier die Seite vom literaturcafé.de, wo man sich die Vorlage runterladen kann. Ich glaube, es ist immer noch eine der meist angesehenen Seiten auf literaturcafé.de. Die Normseite, die Seite, mit der man einen Text in Wettbewerben, aber auch bei Verlagen auch heute noch einreicht, hat sich eigentlich nichts dran geändert.
Ja, es ist so ein gewisser Standard, ja. Sagen wir mal. Es ist, auch da gibt es natürlich wieder ein bisschen, das ist natürlich gelockert mittlerweile. Ja, aber man sollte trotzdem schauen. Und die Normseite ist die Basis auch für Honorarabrechnungen, zum Beispiel für die Self-Publisherinnen und Self-Publisher, wenn die eine Lektorin dann suchen, dann ist die Normseite in der Regel die Berechnungsbasis. Und die Normseite ist, für die, die es wirklich nicht wissen sollten, eine Art von Textformatierung, ich fasse es mal sehr allgemein, eine Art von Textformatierung, die am besten einen Vergleich der Textmenge erlaubt. Also so eine Maßeinheit, wirklich ganz einfach gesagt, eine Maßeinheit für eine Textlänge. Denn ich kann natürlich auf einer DIN A4-Seite in einer ganz kleinen Schrift wahnsinnig viel Text unterbringen. Ich kann in großen Buchstaben ja wahnsinnig wenig Text, beziehungsweise kann ein Buch da auch aufblasen und sagen, oh, mein Roman hat hier 700 Seiten. Also deswegen gibt es die Normseite.
Genau, und das betrifft die sogenannte Leseprobe, die man ja in der Regel mitschickt. Die Vita und das Anschreiben an den Verlag kann man selbstverständlich auch anders formatieren.
Stichwort 700 Seiten. Das ist auch etwas, was man nicht machen sollte. Das höre ich hier letztlich in Interviews auch wieder. Und ich habe neulich nochmal den ersten Roman von Nele Neuhaus in der Hand gehabt. Da war das genauso. Ein Tabu ist auch, als Neuling einem Verlag so irgendeinen 700 oder 400 oder 500 Seitenwälzer zu schicken. Das ist tatsächlich so, dass die Verlage da eigentlich zurückschrecken und sagen, das Buch mit so und so vielen Seiten wird einfach teuer. Mhm. Mehr denn je, Papierpreise sind gestiegen. Und ein teures Buch einer neuen, unbekannten Autorin ist ein Risiko. Deswegen ist es auch ein Tabu, dass man nicht ein wahnsinnig dickes Manuskript da einreichen sollte. Also hört euch gerne nochmal den Podcast, das Gespräch, das ich mit Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie, die ja schon seit mittlerweile Jahren, kann man fast sagen, aber seit Monaten auf der Bestsellerliste. Das ist mit einer Frage der Chemie. Sie hat gesagt, ihr erstes Buch wurde schlichtweg von den Agenturen, also in dem Fall Literaturagenturen, nicht angeschaut, also gar nicht groß reingelesen, weil es zu umfangreich war. Mhm. Weil die gesagt haben, als Literaturagentur kriege ich so ein dickes Buch einer völlig unbekannten Autorin oder eines unbekannten Autors nicht an Verlage verkauft. Mhm. Und das ist natürlich schlimm. Und auch Nele Neuhaus, die auch immer so als Beispiel genannt wird, wenn es darum geht, dass jemand als Self-Publisher begonnen hat, da war es auch so. Da hat man ja auch gesagt, ja, erstmal gar nicht, dann ist ja Self-Publishing. Und dann kam damals der Verlag Goldmann und hat gesagt, ja, wir würden es auch in Verlag aufnehmen, aber man muss es echt kürzen, weil es ist echt zu lang. Es wird zu teuer. Mhm. Es sind schlichtweg zu viele Seiten, das Buch wird im Druck und allem zu teuer. Also ist ja nicht nur Druck, sondern da entsprechend steigt das Porto für jedes versandte Buch und all dieses. Ne? Das spielt ja alles damit rein. Und dann musste sie kürzen. Und erst dann, irgendwann, als sie den großen Erfolg hatte, erschien ihr allererster Roman in der ungekürzten, in der Director's Cut, würde man wohl im Film sagen. Aber erst dann hat man ihr sozusagen dieses Geschenk gemacht, dass sie
mehr auf Seiten. Dieser...
Aber da hatte sie dann schon ihren großen Namen. Und deswegen ein weiteres Tabu, bitte schreibt nicht zu viel, schreibt nicht ein zu dickes Manuskript, selbst wenn es noch so gut ist. Es ist ein Problem, das zu verkaufen auf dem Markt.
Genau, so, jetzt können wir eigentlich beim Thema Buch noch ein bisschen bleiben, Wolfgang. Was mir noch eingefallen ist, ist das Thema Titel. Also Titel, Titelschutz ist ja auch etwas, dem man begegnet, sowohl als Self-Publisher als auch, wenn man über den Verlag veröffentlicht. Was auch immer wieder gefragt wird, ist, man sucht sich einen schönen Titel aus, was in dem Moment ein Arbeitstitel ist, vor allen Dingen, wenn man einen Verlag sucht, weil Verlage eben oft ihre eigenen Vorstellungen von Titeln haben. Aber man sollte auf jeden Fall unbedingt schauen, ob es diesen Titel schon gibt. Denn es gibt einen sogenannten Titelschutz und Bücher, die veröffentlicht sind und diesen Titel tragen, dann kann man den eben nicht verwenden.
Genau, das ist ein juristisch weites Feld natürlich auch, weil da gibt es wieder so Ausnahmen wie so Allerweltstitel, die man dann vielleicht doch verwenden kann. Dann kommt wieder jemand und sagt, ja, aber da gibt es zwei Bücher, die haben den gleichen Titel, wie ist das und so weiter. Aber gerade im Bereich Self-Publishing hat man eben keinen Verlagsjuristen oder eine Juristin an der Seite, die das prüfen und so weiter. Das heißt, da sollte man sich schlau machen. Da gehen wir jetzt hier nicht zu sehr drauf ein. Aber da sollte man sich schlau machen, wie das ist mit dem Titelschutz, wie das funktioniert. Da gibt es Möglichkeiten. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ebenfalls eine Abmahnung drohen kann, wenn man zum Beispiel einen Titel nutzt oder wenn man vielleicht auch vermeintlich meint, man würde das ironisch an diesen Titel anlehnen und so weiter. Na, das ist alles problematisch. Deswegen, wenn ein Titel ähnlich ist, gerade bei Self-Publisherinnen und Publishern sag's ich eigentlich immer wieder, besser die Finger davon lassen, weil sonst kann gegebenenfalls teuer werden.
Genau, und wenn ihr einen Verlag sucht, ist es tatsächlich so, dass ihr zwar mit diesem Arbeitstitel an den Verlag herantretet, aber dass die häufig eigene Vorstellungen davon haben, wie das Buch heißen soll. Die haben eben ihr Marketingteam hinter sich, die sagen dann manchmal, nein, nein, das Buch muss ganz anders heißen. Man kann häufig auch noch mehr Titelvorschläge machen. Die wollen natürlich auch nicht irgendwas gegen euren Willen tun, aber es heißt nicht unbedingt, dass man mit seiner eigenen Titelvorstellung da durchkommt. Wissen auch viele nicht, ne? Die denken, dass die Autoren das alles in der Hand haben, aber das ist nicht so. Das lassen sich die Verlage zumindest auch nicht nehmen.
Und auch hier gibt es dann wieder Fälle, dass man das im Internet schreibt und dann sagt man, ja, wirklich, mein Verlag hat einen Titel gewählt, wirklich schrecklich und der hat sich dann auch nicht verkauft.
Ja, das ist natürlich, der Titel ist schuld.
Der Titel ist schuld. Also das ist ein weiteres, also schiebt dann nicht irgendwie Fehler auf irgendetwas, was keiner weiß, wie Bestseller wirklich funktionieren, was wirklich da entsprechend das auslösende Moment war, dass es dann gefunkt hat, war es der Titel, war es das Cover, war es der Inhalt, war es. Man weiß es letztendlich nicht. Deswegen schiebt bitte auch nicht dann den Fehler auf irgendetwas, auf den Titel, auf das Cover oder sonst wie. Man weiß es nicht. Ihr habt meistens keine A-B-Probe, wo ihr sagt, ja, das ging und das hat nicht funktioniert.
Ja. Hast du was als nächstes oder soll ich weitermachen?
Ich glaube, du hast wahrscheinlich noch eine sehr, sehr lange Liste. Wir können natürlich dann noch bis hin zu dem Marketingbereich. Wobei beim Thema unseriöse Verlage hatten, finde ich auch immer wieder nach wie vor und Geld ausgeben, nochmal darauf zurückzukommen, Vorsicht, es gibt manchmal auch Schreibwettbewerbe, die wollen Geld von euch. Das ist ein bisschen unseriös. Ich hatte neulich ja auch ein Webinar zu dem Thema, und biete es vielleicht auch nochmal wieder an. Aber wenn immer gerade bei Schreibwettbewerben zu häufig steht, kostenfrei, kostenlos und nehmen Sie hier unverbindlich an unserem Wettbewerb teil, dann ist es für mich so ein Alarmsignal, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Also auch bei Schreibwettbewerben gilt, schaut euch natürlich an, dass der entsprechend seriös ist, aber auch Finger weg, wenn es eine Einreichungsgebühr gibt oder sonst wie irgendwelche Dinge. Das ist mittlerweile, ich will auch da keine Namen nennen, gibt es sehr wohlklingende Wettbewerbe, wo auch große Namen dahinter stehen, wo man aber letztendlich mal sieht, nee, eigentlich geht es nur darum, da ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Der Schreibwettbewerb wird nur gemacht, um ein Produkt zu verkaufen. Und was ihr da an Texten einschickt, ist letztendlich zweitrangig. Also deswegen auch schaut bei Schreibwettbewerben ganz genau hin, dass es sich wirklich für euch lohnt. Vorsicht vor kostenlos.
Ja, und da gibt es auch so lyrische Telefonbücher, nenne ich das immer. Es gibt so lyrische Telefonbücher, da ist auf ganz dünnen Seiten, so wie früher die Telefonbücher waren, ist ganz viel Lyrik, die wird da so ein bisschen zusammenklatscht. Und alle Leute, die da mitmachen und da drin sind, und ich behaupte, das sind alle, kaufen natürlich mindestens ein Buch, meistens mehr. Und damit verdienen die nicht schlecht, glaube ich, ja. Also das kostet zwar nichts, aber das kostet insofern, dass die Leute dann eben Bücher kaufen und man dann in so einer Art lyrischem Telefonbuch ist, wo alles drin ist, alles durcheinander und kleinst gedruckt und auf Seiten, wo man durchlesen kann. Das finde ich auch nicht schön. Man kann sich einfach mal angucken, wie diese Bücher auch aussehen, ob man wirklich Lust hat, da mitzumachen. Manchmal ist es besser, das nicht zu tun.
Genau, also nicht einfach denken, oh ja, klasse, und ja, schaut euch da genau das Ganze an. Und weil ich schon das Wort kostenlos genannt habe, würde ich auch sagen, das ist ein großes Missverständnis. Aktuell gibt es, ich sage das mal so überspitzt, weil wir ja teilweise, da muss man ein bisschen aufpassen, im Bereich auch unterwegs sind, aber manchmal hat man den Eindruck, aktuell, jetzt hier so im Jahre 2024, gibt es mehr Leute mittlerweile, die Autorinnen und Autoren beraten, coachen, irgendwie machen als Autorinnen und Autoren. Also auf einen Autor kommen zwei Coaches, hat man aktuell so den Eindruck, die ihm das versprechen. Und wenn ihr wirklich in euch investieren wollt, dann schreibt die E-Mail auf meiner Website, dann kriegt ihr den kostenlosen Ratgeber mit den drei wichtigen Marketing-Tipps, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein Buch. Das machen 90% aller Autorinnen und Autoren machen diesen Fehler. Und ich sage euch in meinem kostenlosen Ratgeber, wie ihr das vermeidet. Wenn immer ihr hört mit kostenlos und unverbindlich und einfach mal teilnehmen, heißt es sehr häufig, es wird teuer. Deswegen Vorsicht, das Wort kostenlos ist sehr häufig auch ein großes Missverständnis. Was nicht heißt, das sage ich auch ganz deutlich, dass viele dieser Coaches unseriös sind oder unsauber. Nein, die Guten sind wirklich ihr Geld wert. Aber auch da bitte Vorsicht, wer coacht euch da, warum, wie, welche Ahnung hat er? Und das sage ich als jemand, der kein Buch geschrieben hat. Das heißt nicht, das höre ich auch immer, das ist auch wieder ein großes Missverständnis, das mir zum Beispiel immer wieder entgegengebracht wird, du schreibst über Bücher, du erzählst hier im Podcast was über Bücher. Man, hast du denn selbst schon mal ein Buch geschrieben? Es ist ein großes Missverständnis, dass Leute, die Ahnung haben, wie man Bücher schreibt und veröffentlicht, selbst ein Buch geschrieben haben müssen. Es kann in manchen Fällen helfen, es kann aber auch fatal sein. Deswegen, das ist nicht unbedingt hier ausschlaggebend und Voraussetzung.
Ja, jetzt hast du es ja fast selber ein bisschen schlecht gemacht, Wolfgang. Danke dafür. Also ich denke auch, man muss sich einfach genau anschauen. Das kann schon auch gut sein, wenn das jemand ist, der auch Bücher schreibt. Also wenn das jemand aus der Praxis ist und der sagt, ich habe hier meine Erfahrung, ist ja jetzt bei mir zum Beispiel auch so, ich kann euch was darüber erzählen, glaube ich, ist das auch nicht unbedingt schlecht. Ja?
Nein, der Umkehrschluss gilt nicht. Also das heißt, wenn ich irgendwann im Schreibseminar bei einem bekannten Autor oder Autorin teilnehme, also so rum gilt es nicht. Der Umkehrschluss gilt nicht. Der Umkehrschluss gilt nicht. Da kann ich durchaus einiges lernen. Vielleicht könntest du die gar nicht so vermitteln, aber ich glaube, man kann trotzdem einiges mitnehmen.
Ja, ja. Also ich würde mir halt einfach die Seiten immer genau anschauen. Was sind das für Leute? Was haben die da für Erfahrungen? Was schreiben die vielleicht auch die Teilnehmer ins Gästebuch? Weißt du, wo ich immer kritisch bin? Also was ich gar nicht mag, ich persönlich, sind diese Zertifikate. Ich mag nicht diese Romanautoren-Zertifikate oder noch schlimmer Bestseller-Autoren-Zertifikate. Man muss einfach jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt keine anerkannte Ausbildung für Autoren.
Ja, doch, gut. Es gibt also Hildesheim und Leipzig,
ja,
diese Studiengänge.
Ja, aber die Studiengänge. Ich rede ja von der Ausbildung.
Genau,
ne?
Ja.
Das ist ja wirklich was anderes. Also Ausbildung zum Autor, ja, in irgendwelchen Online-Seminaren oder Seminaren, wo dann Zertifikate ausgestellt werden, die du dann vielleicht noch an den Verlag schickst und sagst, hier, ich bin Romanautor, hier ist mein Zertifikat. Man muss ja gar nicht zwingend irgendwelche Kurse absolvieren, um Romanautor zu werden oder Autor zu werden. Die Leute kommen aus verschiedensten Bereichen und viele davon haben nie in ihrem Leben irgendeinen Kurs besucht. Muss man auch nicht, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Und deswegen stelle ich zum Beispiel, ich stelle schon Teilnehmerbescheinigungen aus, aber niemals ein Zertifikat, das danach klingt, als wäre man jetzt befähigt, den nächsten Bestseller zu schreiben oder sowas. Das finde ich wirklich höchst unseriös, mache ich einfach nicht. Und immer, wenn mir sowas begegnet, finde ich das ganz, ganz komisch, weil das klingt so wie so eine IHK-Ausbildung und die gibt es einfach nicht und die braucht man auch nicht. Ja?
Genau, wobei man aber auch hier wiederum deutlich sagen muss, natürlich könnt ihr und solltet ihr Geld in euch investieren und für Kurse Geld ausgeben. Also wir beide geben ja auch Kurse.
Wir machen so eine Anti-Werbung hier gerade.
Unsere eigene Anti-Werbung, aber das ist ja auch okay, finde ich ja auch okay. Also natürlich, aber auch da sage ich immer wieder, das ist genauso, wie ich das vorhin schon sagte mit Self-Publishing, das ist ja okay. Wie gesagt, manche machen irgendwelche Kurse, Drachenfliegen oder sonst wie und das kostet viel Geld oder manche nehmen an den und den Seminaren teil, die kosten viel Geld und haben einfach Spaß dort, lernen Leute kennen, vernetzen sich. Ja, kann man alles machen. Aber Vorsicht, guck trotzdem, was hat das mich gekostet? Was bringt es das? War es das wert? Ja, es hat mich einfach gut unterhalten. Es war ein super Wochenende. Dann ist das alles in Ordnung. Aber bitte Vorsicht und bitte auch Vorsicht vor immer wieder vor Druck, der eben auch aufgebaut wird. Wenn es heißt, so, jetzt hast du mal dieses kostenlose E-Book mit den 3 und Tipps, die 90% aller Autorinnen und Autoren falsch machen. Also wenn ihr jetzt tatsächlich geglaubt habt, sowas gibt, nein, das biete ich jetzt nicht an. Aber wenn ihr das habt, ne, dann steht da irgendwie drin, so, und jetzt verrate ich noch 10 weitere Tipps, die 95% aller Autoren falsch machen. Aber die kosten jetzt halt
Geld.
Und dann wird es meistens teuer. Mhm. Und so, ihr kennt das alles. Das ist hier nicht anders als in diesem anderen Online-Marketing-Bereich. Irgendwo verspricht euch irgendjemand was, ihr kriegt einen kostenlosen Ratgeber und dann fängt es an, Geld zu kosten. Diese Life-Coaches machen das gleiche Prinzip und dann sagen die, ja, guck mal, jetzt hast du 500 Euro ausgegeben und der nächste Kurs kostet jetzt 2000 Euro. Sag mal, bist du denn dir nicht 2500 Euro wert? Das muss doch, überleg mal wirklich, das muss dir doch dein Zweiter, was ist das schon? Und im Moment denkt man, tatsächlich, das sollte ich schon in meine Schreibausbildung investieren, weil was ist das schon an Geld? Ja, aber es ist echt eine Menge Geld. Und die Frage ist, was hat man wirklich davon? Also Vorsicht vor solchen Dingen. Zählt mal zusammen.
Du hast oft Vorsicht gesagt in dieser Folge. Ja. Ich hätte eine Idee, Wolfgang.
Also bei Tabus und Missverständnissen muss ich ja bei jedem Vorsicht sagen.
Ja, da musst du immer Vorsicht sagen. Ich würde sagen, also eins möchte ich noch klären, nämlich was können Schreibkurse wirklich leisten? Das möchte ich unbedingt sagen. Und dann wäre ich sehr für eine zweite Folge, weil meine Liste ist noch voll, schaffen wir nie. Ja? Aber ich möchte doch eins sagen, weil da ja auch immer so ein bisschen rumgeistert, Schreibkurse bringen nichts. Jetzt haben wir das auch noch gesagt, wir sind ein bisschen doof. Aber ich möchte schon sagen, wofür sind Schreibkurse gut?
Genau, Schreibkurse bringen nichts, bucht bitte unsere Schreibkurse.
Nein. Ich habe das ja selber auch gemacht. Und ich kann dir sagen, was mir geholfen hat. Also mir hat geholfen, in diesen Schreibkursen Dinge auszuprobieren, die ich zu Hause so nicht machen würde. Ich habe ganz viele andere Texte kennengelernt, ich habe viele Textgespräche geführt und habe gerade von den anderen Sachen, das hat meinen Horizont so erweitert. Ich bin auf so viele Ideen gekommen, es gab so viel Inspiration und ich habe über Schreibkurse so ein, sagen wir mal, grundlegendes Handwerkszeug bekommen. Ne, wie fange ich an? Wie macht man Figuren? Wie schreibt man Dialoge? Und es hat ganz viele Möglichkeiten gegeben, Leute kennenzulernen, die auch schreiben, sich auszutauschen und einfach für so ein Wochenende oder es waren manchmal auch mehrere Abende wirklich nah zusammenzukommen und dann hat man vielleicht Testleser und man man bekommt langsam einen Eindruck davon, wie es funktioniert, wo man selber steht, was man anders machen kann, was man besser machen kann. Schreibkurse geben dir nicht vor, wenn sie gut sind, finde ich, so musst du das machen, sondern sie zeigen nur, was für Möglichkeiten gibt es und du suchst dir dann eigentlich aus, was kommt für dich in Frage, was passt zu dir, was passt zu deinen Texten. Zaubern können die auch nicht. Sie können keine Bestseller-Autoren garantieren oder sowas. Aber sie können ein Netzwerk schaffen, sie machen Spaß, man hat tolle Begegnungen und man lernt so ein bisschen das Handwerkszeug. Das ist meine Definition von einem Schreibkurs.
Genau, wenn ich dann sage, das ist mir wert, dann ist okay.
Ja,
genau. Also ich vergleiche das immer wie mit dem Urlaub irgendwo. Da habe ich ja auch unterschiedliche Angebote, da habe ich unterschiedliche Reiseziele und Preise und was da alles verbunden ist. Und dann suche ich mir ja auch das aus, was zu mir passt, wo ich hoffentlich den entspanntesten oder auch den aktivsten oder was auch immer meine Präferenz ist, wo ich den besten Urlaub für mich da bekomme. Und dann komme ich zurück und bin dann erholt oder habe tolle Leute kennengelernt oder toll gegessen oder tolle Sportarten ausprobiert oder was auch immer. Da komme ich dann zurück und sage, ja, das war einfach sein Geld wert.
Ja.
Und dann ist da auch nicht, sagst du, ja, was habe ich jetzt davon? Jetzt bin ich wieder zu Hause, der Alltag ist wieder da, das Geld ist weg. Nee, also es ist wie mit dem Urlaub und so ähnlich sehe ich es auch bei solchen Schreibkursen und Seminaren. Das können Wochenendkurse sein, das können Webinare sein oder sonst wie. Also das Missverständnis ist, einfach so mal zu machen und es bringt schon was und da gibt es eine super Ausbildung und Zertifizierung.
Ja.
Das wäre jetzt so ein Missverständnis des Ganzen. Aber wenn ich sage, nee, das war einfach das Geld wert, ich habe was gelernt, das war nett, ich habe Kontakte da geschlossen, ich habe was mitbekommen und komme nach Hause, bin inspiriert, habe neue Dinge kennengelernt, dann ist es sein Geld wert.
Ja, und auch motiviert. Und dann muss man einfach auch gucken, stimmt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Also wenn da so horrende Summen irgendwie aufgerufen werden, dann muss man da wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Es gibt ja auch genug andere, und damit meine ich jetzt nicht nur uns beide, Wolfgang, sondern wirklich viele andere, die ganz normale, humane Preise da aufrufen. Da hat man ein tolles Wochenende mit tollen Leuten, mit wirklich Leuten aus der Praxis, die viel, viel Fachkenntnis mitbringen. Das macht Spaß, man ist motiviert, man lernt richtig was und dann ist es eine tolle Sache. Also ich habe einige Schreibkurse besucht, früher und ich habe das wirklich nicht bereut. Das hat mir wirklich geholfen. Das muss man jetzt schon auch mal so sagen. Aber ich brauche kein Romanautor-Zertifikat oder irgendwas, was sich so Ausbildung nennt. Da bin ich immer skeptisch. Ich denke da immer an die IHK. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt halt keinen Schriftsteller, der bei der IHK ist.
IHK geprüfter Schriftsteller, ist auch sehr schön, ja.
Ja, okay, das wäre mal was, ne? Also Wolfgang, ich glaube, ich kann ja mal so Cliffhanger machen. Ich mache immer Cliffhanger, ne?
Mama, ja.
Ich habe hier noch stehen Gewerbe, KSK, Genre einhalten bei Verlagen, wie ist es mit Abgabe? Ich habe noch so viele Dinge hier auf der Liste, dass ich glaube, wir kriegen locker die nächste Folge damit noch voll, ja?
In 14 Tagen.
In 14 ja. Tagen, ja. Ich würde sagen, wir machen eine zweite Folge und vielleicht habt ihr da draußen ja auch noch ganz konkrete Fragen, die ihr uns schicken wollt, die wir dann in diese Missverstände, Tabus-Folge noch mit aufnehmen können. Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, wir machen eine zweite Folge davon.
Wann machen wir denn die? Weil machen wir die gleich mit der nächsten?
Ja.
Dann muss man aber auch gucken mit der Aufnahme, dass wir auch das Feedback dann wieder reinarbeiten können.
Ja.
Aber ja, dann werden wir das gleich nochmal ausmachen.
Mhm.
Dass ihr auch die Möglichkeit habt, da noch das Feedback zu geben. Das muss dann kurz vor der Buchmesse ja sein.
Mhm.
Das werden wir mal sehen. Ich würde sagen, für diese Folge halten wir es einfach mal offen. Es wird eine zweite Folge geben. Vielleicht ist es die nächste. Vielleicht ist es aber auch dann die erst nach der Buchmesse.
Mhm.
Ich selbst habe auch noch ein paar. Wir haben den ganzen Marketingbereich. Also auch, das mache ich mal als Cliffhanger noch, was Vermarktung und Marketing, Eigenwerbung angeht, auch da gibt es so viel Tabus und Missverständnisse.
Ja.
Also auch das haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn es um dieses Thema geht. Also auch da, ja, gibt es noch einiges zu sagen.
Genau, und wenn es nicht die nächste Folge wird, dann wird es die Folge nach der Buchmesse. Da hast du schon recht. Wir wollen ja eure Fragen da auch ein bisschen sammeln.
Dann würden wir jetzt, glaube ich, tatsächlich lieber sagen, ohne dass wir es groß wieder abgesprochen haben, wir sind ja der Podcast, wo alles hier
nichts ist
live und nichts gefaked ist.
Nein.
Damit ihr
ja
auch noch die Möglichkeit habt, so sagen, oh ja, da fällt mir auch noch was ein und oh, das war ein Fehler, den ich gemacht habe.
Mhm.
Also gerne zu den Dingen, die wir jetzt schon genannt haben. Also wenn ihr auch da Beispiele habt, freuen wir uns darüber. Wir nennen nicht eure Namen, wenn ihr es nicht wollt oder sonst wie was. Aber wenn ihr da Beispiele habt, gerne schickt uns das. Und wenn ihr noch Dinge habt, die noch nicht angesprochen waren, wo ihr gesagt habt, das war der größte Fehler, den ich da gemacht habe,
ja,
bei meiner Buchveröffentlichung, dann schickt uns gerne auch das. Per Mail findet ihr unter schreibzeug-podcast.de. Dann werden wir das auch noch in diese Folge einbauen. Ich glaube, es wird nicht die nächste sein. Da werden wir mal ein anderes Thema machen, damit ihr wiederum die Möglichkeit habt, nicht zu sagen, oh ja, ich habe zwei Tage und dann nehmen die nächste Folge auf, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit, das hier uns zu schicken und dann bauen wir das auch noch ein. Aber das heißt, wir haben aber auch, glaube ich, selbst ohne das auch schon genügend. Also her damit.
Ja, wir sind offen.
Schickt uns eure Missverständnisse, wo ihr sagt, mein Gott, das war der größte Fehler, den ich da gemacht habe.
Wolfgang, ich bin so froh, dass du so ein kühler Rechner bist. Ne? Ich hier mit meinen Emotionen habe wieder nicht nachgedacht. Aber du hast recht, wir machen das einfach ein bisschen später und warten auf das, was von euch kommt und denken uns für die nächste Folge einfach ein schönes Thema dazwischen aus.
Genau.
Gut.
Und das wird die Folge sein, also für die, die eben die zeitnah hören, für alle anderen spielt nicht so eine große Rolle. Aber die nächste Folge geht eben, wie gesagt, online am, also die nächste dann am 24. Das ist der Buchmesse-Sonntag. Da werden wir uns was ausdenken dafür. Und ja, dann gibt es einfach mal diese Buchmessen-Folge und ja, dann vielleicht.
Im April.
Genau, im April. Aber ansonsten nochmal der Hinweis. Wir freuen uns, wenn ihr in nicht ganz 14 Tagen auf der Messe seid in Leipzig. Kommt vorbei, 15 Uhr sind wir live auf der Bühne in der Halle 5B700, also am Freitag, also Messefreitag, dem 22., am Samstag, den 23. und am Sonntag, dem 24., jeweils um 15 Uhr.
Wir freuen uns sehr, kein Tabu, kommt vorbei, wir freuen uns.
Und nicht traurig sein, wenn ihr nicht in Leipzig seid, wir machen einen Mitschnitt.
Genau, das soll es für heute gewesen sein, lieber Wolfgang, und deswegen sagen wir jetzt wie immer einfach nur Ciao.
Ciao.